HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Es gibt neue Erkenntnisse um den Hauptverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke. Ein Geheimbericht des Verfassungsschutzes mit Angaben zum Hauptverdächtigen Stefan Ernst hat nämlich jetzt für viel Aufregung im Hessischen Landtag gesorgt. Denn wie der Name schon sagt, ist der Bericht eigentlich geheim. Doch ein Abgeordneter der Grünen hat nun Angaben aus diesem Bericht veröffentlicht. Und zwar in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk. Und das sorgte bei der Opposition für große Kritik an dem Abgeordneten. Aus Wiesbaden berichtet Nikolas Buschlüter.
In dem Geheimbericht des Verfassungsschutzes geht es um die Neonazi-Szene in Nordhessen von 1992 bis 2012. 11-mal wird in dem Bericht auch Stefan E. erwähnt, der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Aus welchem Zeitraum diese Einträge stammen und in welchem Zusammenhang sie stehen, war für die Öffentlichkeit allerdings bis heute unklar. Der Zeitraum ist jedoch wichtig, könnte er doch Aufschluss darüber geben, wie lange der Verfassungsschutz Stefan E. auf dem Schirm hatte. Am Vormittag sagte der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich dem HR über die 11 Einträge:
Wir wussten darüber, die Akten haben ja dem NSU-Untersuchungsausschuss, aber auch der Parlamentarischen Kontrollkommission vorgelegen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Das ist Aufgabe von parlamentarischer Kontrolle, intensiv zu schauen, wenn es Berichte gibt, wo etwas nachzuarbeiten ist, das zu tun. Wir haben das getan. Die Nennungen sind 11 in einem Zeitraum von 1993 bis 2004. Und das habe ich mir genau angeschaut und auch vom Innenministerium da noch einmal die Informationen bekommen.
Des Weiteren stehe in der Akte über Stefan E.,
dass er in diesem Zeitraum noch aktiv gewesen ist. In diesem Zeitraum ist die Akte auch noch angewachsen über ihn. Das sind Informationen, die aus dem Polizeibereich kommen, wegen Waffenaffinität. Und dann sind keine Informationen mehr verwertbar in diese Akte hereingekommen. Und im Jahre 2004 ist Schluss.
Die Freigabe für diese Informationen habe er aus dem Innenministerium bekommen, versicherte Frömmrich. Als dieses Interview bei der Debatte zu Rechtsextremismus im Plenum bekannt wurde, gab es bei der Opposition durchweg großen Aufruhr. Der SPD-Abgeordnete Günther Rudolph sagte:
Der Abgeordnete Frömmrich, wie andere Kollegen des Hauses Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, hat in Akten geschaut und zitiert daraus öffentlich aus Geheimakten nach angeblicher Erlaubnis des Innenministers. Gestern hat die Kollegin Faeser und habe ich in diese Akten reingeschaut. In Akten, ich darf nicht sagen welche. Ausdrücklich wurde uns gesagt, das sind Geheimakten.
Man erwäge deshalb zu überprüfen, ob Frömmrich Geheimnisverrat begangen habe, so der SPD-Politiker. Auch die Linke und die FDP zeigten sich im Plenum empört. In der Aufregung ging ein bisschen unter, dass CDU-Innenminister Peter Beuth während der Debatte die Informationen Frömmrichs in einem wichtigen Punkt bestätigte.
Ich sage Ihnen 11-mal in einem Zeitraum von 1993 bis 2004. Ich finde, dass das eine wesentliche Information ist, die am Ende die Skandalisierungsversuche, die wir in diesem Vorgang haben, dann auch ein Stückchen zurechtrückt.
Ebenfalls am Rande blieb eine Nachricht, die die Linke verkündete. Die Rechtsextremisten Stefan E. und Markus H. sollen 2018 an einer AfD-Demonstration in Chemnitz teilgenommen haben. Von offizieller Seite gab es bisher dazu aber noch keine Bestätigung.
Große Aufregung im Hessischen Landtag, denn es wurden Angaben zum Hauptverdächtigen Stefan Ernst im Mordfall Walter Lübcke aus einem Geheimbericht veröffentlicht. Die Opposition hat das scharf kritisiert. Details waren das von Nikolas Buschlüter aus Wiesbaden. Seit Anfang der Woche haben Urlaubsreisende Probleme. Denn der britische Reisekonzern Thomas Cook ist insolvent und das hat auch Folgen für die deutschen Töchter Condor und Thomas Cook Deutschland. Condor bekommt einen staatlichen Überbrückungskredit und kann zunächst weiterfliegen. Doch Thomas Cook Deutschland mit Sitz in Oberursel musste am Mittwoch Insolvenz anmelden. Nun hat sich der vorläufige Insolvenzverwalter gemeldet und darüber haben wir mit Lars Hofmann aus der HR Info Wirtschaftsredaktion gesprochen. Bis dato konnten die Thomas Cook Kunden nicht in den Urlaub fliegen und wir wollten von Lars Hofmann wissen, wie das denn jetzt aussieht.
Das war bis jetzt tatsächlich noch offen. Man wollte prüfen, was da möglich ist und jetzt heißt es, bis jetzt einschließlich 13. Oktober geht hier gar nichts. Wer schon über Thomas Cook oder Tochterunternehmen Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucherreisen gebucht hat, kann den Urlaub nicht antreten. Das bleibt jetzt erstmal 2 Wochen so, also im Grunde genommen den fast ganzen hessischen Herbstferien über. Das wird viele, glaube ich, treffen. Man kann im Moment auch gar nichts buchen. Klar ist aber mittlerweile, der Insolvenzversicherer, der hat zugesichert, dass es eben, wer angezahlt hat, wer schon vielleicht die ganze Reise bezahlt hat, dass der das Geld zurückbekommen soll. Und die Leute, das sind ja immerhin auch fast 100.000 Menschen noch, die schon in Urlaub sind im Moment, die können in ihren Hotels bleiben. Das wird bezahlt und der Rückflug wird auch bezahlt. Das hat der Insolvenzversicherer den Hotels beispielsweise zugesichert. Da gab es in den letzten Tagen auch Probleme. Da war zu hören, dass Reisende vom Hotel eine Rechnung präsentiert bekommen haben. Sie sollten doch zahlen, sonst müssten sie das Hotel verlassen. Wenn es jetzt glatt läuft, dann ist das nicht mehr so. Also der Insolvenzversicherer springt hier ein. Das ist das eine. Für die 2.000 Beschäftigten bei Thomas Cook, allein 1.000 in Oberursel, geht es jetzt immerhin bis Ende November weiter. So lange gibt es Insolvenzgeld. Das hat der Insolvenzverwalter zugesichert. Wie es aber ganz konkret eben mit Reisen, mit Buchen ab dem 14. Oktober weitergeht, das ist im Moment völlig offen.
Also weiterhin Unklarheit. Wieso dauert das eigentlich so lange?
Der Insolvenzverwalter, das ist unter anderem Ottmar Herrmann, der schon Holzmann abgewickelt hat, muss man ja sagen. Der muss jetzt natürlich gucken, ist überhaupt Geld da? Was gibt es für Möglichkeiten? Und vor allem ganz wichtig, glaube ich, auch man versucht, Thomas Cook Deutschland aus dem Mutterkonzern in Großbritannien rauszulösen, damit nicht die Gefahr besteht, dass Geld von hier über den Kanal nach Großbritannien fließt, weil man sucht nämlich auch einen Investor. Man braucht Geld von außen. Und solange die Gefahr besteht, dass dieses Geld in Großbritannien versickert, investiert, glaube ich, niemand. Man hat sich somit also, glaube ich, 2 Wochen Zeit eingekauft, um diese Lage zu klären. Ob das reicht, das ist auch noch unklar.
Thomas Cook in Oberursel ist ja der eine Fall. Bei Condor ist die Lage etwas anders. Inwiefern?
Da sieht es wirklich ein bisschen anders aus. Da ist klar, dass es einen staatlichen Überbrückungskredit gibt. Das sind immerhin 380 Millionen Euro. Mit dem Geld kann man für die nächsten 6 Monate das Geschäft aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das Unternehmen mit insgesamt 5.000 Beschäftigten, dass man in Anführungsstrichen Normalbetrieb da hat. Man hat aber eine ähnliche Situation wie bei Thomas Cook Deutschland. Man versucht sich aus dem Mutterkonzern rauszulösen. Man kann das hier ein bisschen anders machen, weil man eben nicht Insolvenz angemeldet hat. Und man sucht auch neue Investoren, neue Eigentümer. Also das läuft auch bei Condor, aber der Flugbetrieb läuft weiter. Thomas Cook hofft noch, dass man genauso wie Condor eben auch so einen staatlichen Überbrückungskredit bekommt. Die Situation ist da aber ein bisschen anders. Die Prüfung dauert länger, weil, glaube ich, alle Beteiligten sehen, dass Condor eigentlich bessere Zukunftsaussichten hat als Thomas Cook. Also hier wird noch geprüft. Vielleicht gibt es auch für Thomas Cook Geld. Das ist aber noch offen.
Reporter Lars Hofmann aus der HR Info Wirtschaftsredaktion über die Lage bei Condor und Thomas Cook Deutschland. Es dürfte ein Schock für viele Beschäftigte, die Familien und die betroffenen Kommunen gewesen sein. Am Mittwoch hat die Geschäftsführung des Automobilzulieferers Continental bekannt gegeben, dass bis 2029 weltweit rund 20.000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Besonders betroffen ist auch ein Standort in Hessen, Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dort werden Anzeigeelemente, zum Beispiel Tachos für Fahrzeuge, hergestellt. Bis zu 2.250 Arbeitsplätze stehen dort auf der Kippe. Reporterin Petra Demand hat mit Betroffenen in Babenhausen gesprochen.
8 Uhr morgens vor dem Werkstor des Continentalwerks in Babenhausen. Die Beschäftigten aus der Frühschicht sind schon im Werk. Die Mitarbeiter aus Verwaltung und Entwicklung kommen gerade erst. Viele von ihnen haben die Nachricht über den drohenden Arbeitsplatzabbau gestern Abend aus den Medien erfahren. Was es für sie genau bedeutet, das hören sie in den 4 angesetzten Personalversammlungen. Entsprechend ist die Stimmung
getrübt, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Sehr, sehr schlimm für die Region.
Es ist schon komisch, ne? Also man weiß ja nicht, was passiert. Aber vor 10 Jahren hatten wir die Situation auch schon mal.
Roland Weyert ist der Betriebsratsvorsitzende am Conti-Standort Babenhausen. Er ist gestern am Stammsitz in Hannover gewesen und hat die Mitteilung der Geschäftsführung direkt mitbekommen. Dass die Belegschaft heute noch abwartend hoffnungsvoll ist, ist für ihn klar.
Die Kollegen aus der Entwicklung, die sind noch entspannt, klar, weil momentan damit noch keiner was anfangen kann. Die Geschäftsleitung sagt, man will die Kollegen an andere Standorte, in andere Gesellschaften überleiten. Und da bin ich mal gespannt, wo.
Noch schlimmer sieht es aber im Bereich der Fertigung aus. Der Vorstand will sie bis 2025, also innerhalb von 6 Jahren, komplett schließen. Grund für den Sparzwang? Einerseits die seit dem Dieselskandal generell kriselnde Automobilindustrie und dann die Tatsache, dass die Produkte, die in Babenhausen hergestellt werden, keine Zukunft haben. Das sind Anzeigeelemente für Fahrzeuge, zum Beispiel Tachos, aber eben analoge Tachos. Da der Trend aber zum Digitalen geht und Babenhausen in dem Bereich nicht wirtschaftlich arbeiten kann, ist für das südhessische Werk eben bald Schluss. Die Verantwortung dafür gibt Betriebsrat Weyert klar der Geschäftsführung.
Hier ist das Problem, wo unser Management nicht rechtzeitig etwas getan hat.
Schon morgen fährt Roland Weyert wieder nach Hannover. Dann beginnen die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung und den Betriebsräten.
Wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz hier in Babenhausen kämpfen. Bis auf Messerschneider.
Besorgt und doch kämpferisch zeigt sich Babenhausens Bürgermeister Joachim Knoke. Immerhin ist Continental der größte Gewerbesteuerzahler und ein sehr wichtiger Arbeitgeber.
Das betrifft vielerlei Aspekte unseres Lebens hier, denn hier geht es um Menschen.
Joachim Knoke will jetzt auch den Landkreis mit ins Boot holen und sehen, was sich noch ausrichten lässt. Das dürfte Betriebsrat Weyert freuen, denn in seinem Kampf um die Arbeitsplätze hat er die Politik fest mit eingeplant.
Es geht um 2250 Jobs bei Continental in Babenhausen, die in Gefahr sind. Reporterin Petra Demand hat berichtet. In Fulda, da ist die Deutsche Bischofskonferenz zu Ende gegangen. 65 katholische Bischöfe haben über mögliche Veränderungen in der Kirche beraten. Die Bischöfe nennen diesen Veränderungsprozess in der Kirche den synodalen Weg. Es ging aber auch um Konsequenzen aus der Studie zum Missbrauch und es ging um den Klimaschutz. Petra Klostermann berichtet.
Zur Entschädigung der Missbrauchsopfer haben die Bischöfe zwei Alternativen ausgearbeitet. Entweder soll jeder Betroffene eine Pauschale von 300.000 Euro bekommen oder ein gestaffeltes Schmerzensgeld. Aber wie das Ganze genau gehandhabt werden und woher das Geld dafür kommen soll, ist noch unklar. Zum Abschluss der Bischofskonferenz sagte Reinhard Kardinal Marx:
Es ist keine Entscheidung gefallen. Es sind sehr viele Fragen noch offen. Rechtlicher, finanzieller Art. Aber der Wille, sich diesem Thema zu stellen, ist weiterhin da. Nur, wenn Sie genauer hinschauen in die Problematiken, auch die Diskussion, dann werden Sie hoffentlich erkennen, dass es so einfach, indem man einfach eine Summe nennt und damit dann weggeht, so einfach geht es nicht.
Mit großer Mehrheit beschlossen haben die Bischöfe aber, dass sie die Strukturreform der katholischen Kirche nun angehen wollen. Nachdem Papst Franziskus die deutschen Bischöfe vor Alleingängen gewarnt hatte, wollen die Bischöfe ihren sogenannten synodalen Weg als Anregung für die Weltkirche verstanden wissen.
Die Kirche ist ja keine Pyramide, da ist die Spitze und da sind die übrigen Außenstellen sozusagen, sondern ein Miteinander und Ineinander von Universal- und Auskirche. Und der Papst ist nicht einfach identisch mit der Universalkirche. Er ist das Fundament dafür, dass wir zusammenbleiben. Deswegen ist die Einheit mit ihm absolut substanziell.
Im Hinblick auf die Amazonas-Synode zum Klimaschutz, die demnächst in Rom stattfinden soll, machten die Bischöfe Vorschläge, wie kirchliche Einrichtungen umweltfreundlicher werden können. Sie befassten sich auch mit bioethischen Fragen wie der Organspende. Kardinal Marx sagte:
Das ist uns schon wichtig, einmal die Organspende. Da bleiben wir bei unserer Überzeugung, dass hier die Freiwilligkeit Vorrang hat, dass die Organspende ein Akt der Nächstenliebe sein kann und auch in der Regel ist und wir dazu ermutigen, aber dass das freiwillig geschehen muss.
Auch die aktuell diskutierte Frage zur Abtreibung behinderter Kinder beschäftigte die Bischöfe.
Die pränatale Diagnostik im Sinne des Bluttests, da bleibt einfach unsere Sorge, dass hier durch verschiedene Maßnahmen das behinderte Leben doch als weniger wert erscheint als ein nicht behindertes Leben. Und das kann nicht dem Menschenbild unserer Gesellschaft entsprechen, dem Christentum erst recht nicht.
Bis zur nächsten Herbstvollversammlung haben die Bischöfe noch viel zu tun.
Reporterin Petra Klostermann über die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Die ist nun zu Ende gegangen. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie auch im Internet auf hrinforadio.de.